Schön, dass ihr da seid. Ich habe gleich zum Start eine Frage an euch. Was begeistert dich? Was sind die Dinge, die dein Herz zum Schlagen bringen? Was sind die Dinge, wenn du die hörst oder von denen redest oder mit denen zu tun hast, dann fängt dein Herz zu hüpfen an? Wovon schwärmst du? Vielleicht ist es ein richtig gutes Rindersteak. Außen knusprig, innen medium, leicht rosa und dazu ein gutes kühles Bier. Oh, an einem lauen Sommerabend, bisschen Wind, oh, Begeisterung. Oder vielleicht sind es deine Kinder und Enkelkinder. Wenn die kommen mit so einer Begeisterung und schon von Ferne sehen sie, da kommt die Oma oder die Mama und dann rennen sie, Mama, und rennen auf dich zu und rennen dich schier um. Oh, da geht dein Herz auf. Vielleicht bist du auch ein Kunstliebhaber. Jemand, der ein Gemälde angucken kann in aller Ruhe, den das erfüllt und der sieht, Mensch, diese Pinselstriche, die sind ja mit so einer Genialität gezeichnet. Da steckt so viel drin und der diesen Ausdruck genießt. Oder du bist jemand, den Sport begeistert. Morgens früh, 5 Uhr vorm Gebetsfrühstück, stehst du auf, ziehst deine guten Laufschuhe an und dann einfach nur raus. Eine Stunde in die Natur laufen, niemanden sehen und dann ganz in aller Ruhe sich auslaufen und das genießen. Morgens die Zeit im Sport. Bei mir ist es gerade das Zeltlager. Ich bin gerade begeistert vom Zeltlager. Ich würde am liebsten spoilern, aber da sind die Kinder jetzt da. Deswegen darf ich nicht so viel verraten. Aber es wird richtig gut. Dafür begeistere ich mich gerade. Was begeistert dich? Welche Dinge machen dich zu einem leidenschaftlichen Menschen? Gerhard Schöne hat einmal gesagt, Ausstrahlung ist, wenn jemand innerlich brennt und man es äußerlich spürt. Vielleicht kennst du so jemanden, so einen begeisterten, leidenschaftlichen Menschen, dem man von außen das sowas von abspürt, dass er begeistert ist, dass er andere mitzieht, mitreißt, weil er begeistert ist, weil das Innere nach außen wiedergespiegelt wird und er kann nicht anders. Da sprüht der Funke förmlich über. Leidenschaft ist was Schönes, was unglaublich Schönes und gleichzeitig was vollkommen Irrationales. Es ist nicht mit logischem Denken zu begreifen, es macht keinen Sinn. Und der Teufel, der liebt es immer wieder, gerade diese schönen Dinge zu pervertieren. Leidenschaft ist etwas, was er gerne pervertiert, weil Gott hat sowas Schönes geschaffen und er möchte es kaputt machen. Schlechte Leidenschaften führen zu schlechten Entscheidungen. Dieses Phänomen finden wir immer wieder, auch in der Wissenschaft gibt es Studien darüber, zum Beispiel, dass die Leidenschaft der Gier an der Börse sieht man das, wenn Menschen auf Dinge wetten und mehr als nur in ihrem Verstand agieren, sondern einfach nur mit Leidenschaft hineinkommen und sich selbst zugrunde richten. Schlechte Leidenschaften führen zu schlechten Entscheidungen und das zerstört Menschen. Zu solchen ungesunden Leidenschaften gehören auch Süchte, da gehören Pornografie dazu, Sucht nach Anerkennung, da gibt es ganz schön viele. Aber Gott hat sich das eigentlich mal ganz anders gedacht. Leidenschaft ist etwas, das Gott geschenkt hat. Er hatte sich eigentlich mal etwas Schönes gedacht. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie Gott da sitzt und die Erde schafft. Wie er, wie so ein Künstler mit richtig viel Liebe zum Detail, jedes kleinste Detail plant und umsetzt. Wie er seine ganze Leidenschaft da hineinlegt. Wenn wir uns mal so Bäume angucken, es gibt keinen Baum, der gleich ist wie der andere. Nicht mal die Blätter sind identisch. Jedes einzelne Detail hat der Künstler mit so viel Liebe und Leidenschaft unterschiedlich kreiert. Und am Ende jedes Kunstwerks steht er da, geht einen Schritt zurück und sagt, und das ist gut geworden. In der Bibel heißt es, er sagt, es ist sehr gut. Und dann kommt der krönende Abschluss seines Kunstwerks, du und ich. Als er uns gemacht hat, hat er uns nicht nur unterschiedlich gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch traut, nach links und rechts zu gucken. Ihr seht garantiert unterschiedlich aus. Sondern, ja, guckt euch gern um. Sondern er hat uns auch noch zusätzlich zum Aussehen einen unterschiedlichen Charakter verliehen. Er hat in jedem andere Fähigkeiten eingepflanzt, andere Begabungen. Und um dem Ganzen eine Krönung aufzusetzen, hat er gesagt, hey, ich habe so coole Unikate. Und jetzt, was machen Künstler? Sie unterschreiben ihre Werke. Irgendwo, wenn auch nur geheim, manche Künstler verstecken das in ihrem Gemälde irgendwo, dass man es nicht erkennt. Aber sie unterschreiben ihre Kunstwerke in irgendeiner Form. Und das hat Gott auch getan. Er hat gesagt, ich unterschreibe dich, jeden von euch. Ich möchte etwas in ihn hineinlegen, das jeden von uns ganz klar mit mir identifiziert. Und wir lesen hier in Genesis 5, Vers 1, als Gott den Menschen schuf, machte ihn nach dem Bilde Gottes. Das ist die Unterschrift Gottes. Er hat gesagt, ich nehme etwas von mir, etwas, das mir gleich ist, und lege es in den Menschen hinein. Eigenschaften von mir lege ich in den Menschen hinein. Ebenbild Gottes sind du und ich. Und Teil dieser Ebenbildlichkeit ist Leidenschaft. Leidenschaftlich zu sein, denn unser Gott ist ein unglaublich leidenschaftlicher Gott. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist beim Lesen der Bibel. Die Bibel ist voll von Leidenschaft. So viele Dinge, wo wir sehen, dass Gott ein leidenschaftlicher Gott ist. Es ist allein schon daran erkennbar, dass er uns die Fähigkeit gegeben hat zur Leidenschaft. Dass wir überhaupt fähig dazu sind, Leidenschaft auszudrücken. Ein Baum hat das nicht. Ich sehe nicht einen Baum, der sagt, oh ja, das macht ein Baum nicht so. Fähigkeit, Freude auszudrücken. Fähigkeit, künstlerisch zu sein, mit Leidenschaft. Fähigkeit, mit Begeisterung Sport zu treiben. Gott ist der Erfinder von Sexualität. Wir Menschen, wir können leidenschaftlich sein, weil er das in uns hineingelegt hat, als ein wunderbares Geschenk. Er hat sich das für uns ausgedacht. Wir erkennen Gottes Leidenschaft auch in seinem Charakter. Sein Charakter, wie er reagiert in bestimmten Situationen. Wenn ich mich für eine Sache leidenschaftlich begeistere, dann hänge ich daran. Dann ist es mir nicht egal, was damit passiert. Wenn ich als Kind einen coolen Fußball habe oder als Erwachsener irgendetwas gebastelt habe, etwas Besonderes habe, dann ist mir nicht egal, ob jemand diesen Fußball oder was auch immer kaputt macht. Nee, das geht nicht. Denn es ist meins, ich habe eine Leidenschaft, eine Liebe für dieses Etwas. Stell dir mal vor, du hast irgendwas geschaffen und dein Herz hängt daran und jemand droht es zu zerstören, es kaputt zu machen. Was für Emotionen kommen da in dir hoch? Als erstes Zorn, wütend, Trauer. Es kommen Emotionen hoch. Das liegt daran, weil du eine Leidenschaft, eine Liebe für dieses Etwas hast. Und so geht es auch Gott. In der Bibel sehen wir durchweg immer wieder, was passiert, wenn Menschen an Dinge gehen, die Gott liebt. Gott hat Emotionen. In der Bibel immer wieder wütend, Zorn, Liebe. Der Drang zu beschützen, das gehört zusammen. Zum Beispiel bei Jesus gibt es die eine Stelle vor der Kreuzigung noch, als er auf Jerusalem zuläuft, sieht er diese Stadt vom Berg herab und dann beginnt er zu weinen. Er heult Rotz und Wasser und sagt, diese Stadt wird zerstört werden. Oh, das bricht mir das Herz. Diese geliebte Stadt, hättet ihr doch erkannt, wer ich bin. Dabei, er weiß schon, was passieren wird. Er weint, weil er eine Leidenschaft für die Menschen und für diese Stadt hat. Oder im Alten Testament bei Israel. Da vergleicht er Israel, das Volk, mit einer ehebrecherischen Frau und sagt, ihr brecht mit mir die Ehe, das bricht mir das Herz. Sowas kann nur jemand sagen, der liebt, der Leidenschaft für jemanden hat. Das gehört zusammen. Wäre es Gott nicht, dann wäre er auch kein leidenschaftlicher Gott. Er fühlt sich als der betrogene Ehemann. Und der Höhepunkt von Gottes Leidenschaft, der absolute Höhepunkt, wir könnten da wirklich eine Stunde weitermachen, ist Jesus. Der Höhepunkt, dass er sagt, ich liebe jeden Menschen auf dieser Erde, ich möchte Beziehung mit ihm haben und ich kann es nicht, weil die Menschen es kaputt gemacht haben. Und jemand, der Leidenschaft hat, der wird versuchen einzuschreiten. Wenn mein Kind im Begriff ist, mit der Hand auf die Herdplatte zu langen, dann werde ich als Mutter instinktiv wupp, die Hand weghauen, weil ich einschreiten möchte. Das kannst du nicht tun. Ich versuche es zu verhindern. Und wenn es dann schreit, dann werde ich sagen, ach, jetzt lasse ich es, komm. Nein, natürlich nicht. Ich werde hergehen und es verarzten. Ich werde nachgucken, was ich mit ihm machen kann, damit es ihm besser geht. Ich werde zum Arzt fahren. Und so geht es auch Gott. Wenn er gesehen hat, wir leiden, wir wenden uns ab von ihm, dann bricht ihm das Herz. Und er überlegt sich, was kann ich tun? Er ist verzweifelt und er startet die ultimative Rettungsmission in Jesus. Er sendet Jesus, weil er Leidenschaft, weil er Liebe für uns hat. Gott hätte es nicht gebraucht. Also es war nicht so, dass Gott gesagt hat, ich brauche jetzt diese Menschen, weil ich mich dann besser fühle, weil ich mehr Anbeter habe. Nein, Gott hat es nicht getan aus rationalen Gründen, sondern aus Leidenschaft, aus Liebe. Hat er seinen einzigen Sohn zu uns geschickt. Und diese Liebe Gottes ist für mich der deutlichste Beweis darin, dass wir einen leidenschaftlichen, einen liebenden Gott haben, der vollen Einsatz gibt. Der macht vollen Einsatz, um uns, dich und mich wieder gesund zu machen, um uns zu retten und in Ewigkeit mit uns zusammen zu sein. Wow. Ich frage mich, wie es Gott dabei geht. Wie es Gott dabei geht, als er dich angeguckt hat, als er mich angeguckt hat, ich liebe diesen Menschen. Kommt da auch was zurück? Wird seine Leidenschaft von unserem Leben erwidert? Sind wir leidenschaftliche Menschen? Leidenschaftlich in Bezug auf Jesus? Manche Christen, die wirken auf mich mehr so wie ein Stein. So sachlich, kalt, emotionslos, theologisch vielleicht argumentierend, ja, ganz klar, ist auch unglaublich wichtig, aber emotional, leidenschaftlich kalt in Bezug auf ihren Glauben und auf Jesus Christus. Dazu sind sie vielleicht zu reif. Diese Leidenschaft für Gottes Sache ist einer angeblichen nüchternen Reife gewichen. Jegliches Feuer ist verschwunden. Johannes schreibt einmal an zwei Gemeinden, denen es so ähnlich geht. Er sagt ihnen, hey, ein offenbarendes Wort von Gott, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nicht, dass du Theologie verpasst hast, nicht, dass du nicht mehr gut argumentieren könntest, nicht mehr, dass du dich falsch verhalten würdest. Nein, dass du deine erste Liebe verlassen hast, deine erste Leidenschaft. An einer anderen Gemeinde schreibt er, ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß, aber du bist lauwarm. Und weder heiß noch kalt, deshalb werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, ein liebender Gott. Er will mehr als nur rationales Kopf. Er will dich und mich mit ganzem Herzen. Und das gibt er uns genauso. Er ist zu uns leidenschaftlich, zu uns liebevoll. Das ist der richtige Zeitpunkt vielleicht für eine kurze Selbstevaluierung. Wie geht es meiner Beziehung mit Gott? Ist sie heiß oder ist sie kalt? Brennt meine Leidenschaft? Brennst du für Jesus und seine Botschaft? Wünschst du dir mehr Leidenschaft für Gott und seine Sache? Und falls ja, habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Für Leidenschaft braucht es kein Talent. Ich brauche keine besonderen Fähigkeiten, um leidenschaftlich sein zu können. Leidenschaft benötigt kein Talent. Und wir wollen uns jetzt zusammen drei Punkte anschauen für mehr brennende Leidenschaft. Die wollen wir uns unter die Lupe nehmen, um unser geistliches Leben neu anzufachen. Symbolisch dafür, für dieses Feuer habe ich hier begonnen, ein Feuer aufzubauen. Hier ist unser Lagerfeuer. Ja, das Feuer der Leidenschaft. Und lasst uns gemeinsam anhand dieses Bildes vom Feuer diese Leidenschaft in uns erkunden. Vielleicht, ich habe schon überlegt, aber anzünden dürfen wir es hier nicht, genau. Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, um ein, wie war das so schön, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Da habe ich gedacht, nee, lass mal. Das wäre witzig, ja. Leidenschaft. Wie bekomme ich neue Leidenschaft? Das erste lautet zündeln. Um ein Feuer anzubekommen, müssen wir zündeln. Und wir müssen auch in unserem geistlichen Leben zündeln. Ich erkläre das. Alberto Moravia hat einmal gesagt, wenn die Passion fehlt, fehlt alles. Ohne Leidenschaft ist nichts zu erreichen. Und der Kirchenvater Augustinus bringt es auf den Punkt, er sagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Nur wenn es in dir brennt, bist du in der Lage, andere zu entzünden. Leidenschaft weitergeben kann nur, wer selbst entflammt ist und wer selbst brennt. Man braucht eine Flamme, um einen Holzscheit zu entzünden oder zumindest sehr viel Hitze. Der Anfang ist das Schwierigste. Ich weiß nicht, sind vielleicht Ex-Pfadfinder unter uns? Jemand, der so, sich mit Feuer machen so ein bisschen auskennt, so die Pfadfinder-Generation hier mal ganz kurz so. Cool, super, Hammer, genial. Ich liebe Pfadfinder. In meinem Herzen schlägt auch ein Pfadfinderherz, auch wenn ich es nie zum Pfadfinder gebracht habe. Aber in meinem Herz schlägt ein Pfadfinderherz. Und das Schwierigste bei so einem Feuer ist, wenn es womöglich die Umstände noch schlecht sind, es nass ist und es regnet, so ein Feuer anzukriegen, zu zündeln, so ein Feuer anzumachen. Die ersten Minuten, bis dieses Feuer brennt, kann manchmal ganz schön nervenaufreibend sein. Und genauso ist es auch mit unserem Glaubensleben. um andere Menschen von Jesus oder mit Jesus zu entzünden, anzubrennen, muss ich selbst erst einmal brennen. Wir müssen erst von Jesus angesteckt werden. Um das Feuer des Glaubens leidenschaftlich weiterzugeben, müssen wir selbst entzündet sein. Und das gilt gleich in zweifacher Weise. Denn als erstes, wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wenn wir keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, dann werden wir das auch nicht nachvollziehen können, was dieses Feuer der Leidenschaft überhaupt bedeutet. Jesus ist diese Quelle, die Quelle des Feuers, die Quelle des Lebens, die Quelle unseres Glaubensfeuers. Und wenn du noch keine lebendige Beziehung mit Jesus hast, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, das jetzt nachzuvollziehen. Das kannst du nur ausprobieren, da mache ich dir Mut dazu. Ich erinnere mich noch, als wäre es heute, an diesen einen Tag, als ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ich war so 8 vielleicht, auf dem Zelt, auf so wie ein Zeltlager, so eine Jungschaft-Freizeit. Und da waren wir abends am Lagerfeuer, und saßen da drum rum. Und dann hat dieser eine Mitarbeiter gefragt, hey, und wer möchte die ganze Sache mit Jesus machen? Und ich weiß noch, wie in meinem Herz, wie Jesus zu mir gesprochen hat und ich danach mit ihm in die Kammer bin. Ich mache das jetzt kurz. Und ich dann mein Leben Jesus gegeben habe. Und dann hat mich dieses Feuer entfacht, Leute. Ich sag's euch, ich war begeistert. Eine innere Flamme, die ich nicht erklären kann. Ich bin sofort rausgegangen zu meinem besten Freund, hingerannt und musste ihm das als erstes erzählen. Und wenn du auch diese Flamme hast, wenn du Jesus kennst, dann kennst du dieses Gefühl, das Gefühl der Freude, wie es war, als Jesus dich gefunden hat. Eine solche Freude, die kann man nicht erklären. Letzte Woche hatten wir Taufe, ich fand das so schön. Das ist eines der schönsten Dinge, die ich kenne, Taufen. Zu sehen, was das für eine Veränderung macht. Vielleicht bist du aber auch jemand, der Jesus bisher nur aus der Ferne betrachtet hat. Jemand, der vielleicht Freunde hat, die glauben, oder Eltern, die glauben. Du hast christliche Freunde, aber so eine persönliche Beziehung an das Feuer hast du dich noch nicht rangewagt. Du wolltest dir nicht die Finger verbrennen. Das kann ich verstehen. Dann mache ich dir aber Mut. Komm gerne auf mich oder auf den Werner oder auf jemand anders deines Vertrauens zu und lass dir mal erklären, was es überhaupt bedeutet. Lass dich neu entzünden. Vielleicht aber bist du auch schon Christ, du bist schon entzündet und hast eine persönliche Beziehung mit Jesus und hast diese Erfahrung schon gemacht, was es bedeutet und warst früher einmal Feuer und Flamme, so richtig mit Begeisterung. Aber dann kamen Sorgen des Alltags, Stress im Leben, alles Mögliche kam dazu, Lebensumstände und diese Flamme ist langsam zusammengeschrumpft. Sie wurde kleiner und irgendwann war es vielleicht nur noch ein Flämmchen, vielleicht nur noch ein glimmende Glut. Es ist zusammengeschrumpft, aber ein glühendes Feuer würdest du es jetzt nicht mehr bezeichnen. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Da spricht Jesus jetzt zu dir und sagt, ich werde das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Der Charakter Jesu ist nicht ein solcher, der einen glimmenden Docht zieht und drauftritt und ihn ausmacht. Ganz im Gegenteil. Weil er eine Liebe, weil er eine Leidenschaft hat, liegt ihm an dieser Glut, liegt ihm an dir. Und deswegen möchte er dich anfachen. Es ist sein Wunsch, dass du wieder zu einem glühenden und großen Feuer wirst. Es wäre nicht der Charakter Gottes, das auszumachen. Wir haben gehört, wir sollen zündeln. Wie sieht es konkret aus? Zündeln, um ein Feuer hinzubekommen. In bester Pfadfindermanier. Was machen wir, wenn wir eine erste Glut haben? Was ist der nächste Schritt, um aus dieser Glut ein Feuer zu machen? Das würde mich mal interessieren, weil vielleicht hat jemand so eine. Gerne einfach reinrufen. Was machen wir? Super, Mensch, du bist ein Pfadfinder, das finde ich gut. Pusten! Genau, wir müssen dieses Feuer ankriegen. Wir müssen es sachte anpusten. Nicht orkanmäßig, so pff. Das macht das Feuer vielleicht aus, sondern sachte, langsam, behutsam, aber stetig pusten. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Methoden, wie die meisten Griller und Pfadfinder unter uns wissen. Man kann natürlich so hergehen und die Pfadfinder würden das jetzt nehmen, vorsichtig in die Hand, den Zunder, anpusten, ganz sachte, wenn dann die Flamme kommt, das unter das restliche Holz legen. Das ist so meine Lieblingsmethode. Jemand anders, der pustet lieber vielleicht ein bisschen Abstand. So kann ich mir das auch vorstellen. Oder ein Stück Rinde oder ein Stück Pappe und so fächeln, ist auch eine gute Variante, um das Feuer anzukriegen. Die Heimwerker unter uns, die nehmen vielleicht dann so den Heißluftföhn. Soll auch funktionieren. Vielleicht gibt es auch Cheater, Spiritus übers Holz. Ja, anzünden, es gibt viele Varianten, dieses Holz anzukriegen. Wichtig ist, dass wir es ankriegen. Und es kommt gar nicht so arg auf die Methode an, sondern am Schluss soll das Feuer brennen. Und so wie es beim Feuer verschiedene Methoden gibt, so gibt es auch im Glaubensleben verschiedene Methoden, verschiedene Möglichkeiten, dieses Glaubensfeuer anzufachen. Und es kommt nicht allzu sehr auf die Methode an. Aber wir müssen es anfeuern. Was können wir tun? Ja, Gottes Wort, super. Kommen wir gleich drauf. Sehr, sehr gut. Fache das Feuer an. Das allererste, Gottes Wort in der Gemeinschaft mit Jesus selbst. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Jesus selbst, können wir dieses Feuer anfachen. Ich muss da ganz ehrlich an zwei Leute denken. Zwei Jünger. Die haben mal so richtig ein Feuer gehabt. Die waren mal so richtig voller Leidenschaft dabei. Die haben alles mitgekriegt, von der Pike auf. Die wussten, wovon sie reden. Und dann konnten sie es irgendwann nicht mehr glauben. Da kam was dazwischen und sie haben gedacht, nee, ich kann es nicht mehr glauben, ich muss weg hier. Einfach weg. Ich verlasse meine christlichen Brüder, meine Leute, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich laufe einfach weg, ich zweifle. Sie waren auf dem Weg nach Emmaus, die zwei. Und als Jesus sie da gefunden hat, haben sie ihn nicht erkannt. Jesus kommt auf sie zu, als ein Unbekannter, und redet mit ihnen. Sie begegnen Jesus, sie haben Gemeinschaft mit Jesus selbst. Und weil sie nicht wissen, wer es ist, reden sie einfach alles von der Seele und sagen ihm ihre Probleme und was sie nicht verstehen und was soll das eigentlich mit diesem Glauben und es macht doch gar keinen Sinn. Und Jesus hört ihnen zu und beantwortet ihre Fragen. Und es geht so weit, dass sie zum Schluss zu einem Wirtshaus ankommen, es wird dunkel und dann essen sie miteinander und auf einmal geht ihnen ein Kronleuchter auf und sie erkennen, es ist Jesus und dann ist er weg. Und diese beiden, als sie Gemeinschaft mit Jesus hatten, wurde ihr Feuer neu angefacht. Da heißt es hier, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Jesus entzündet ein Feuer in diesen beiden neu, was zu einer Glut zusammengeschrumpft war. In der Gemeinschaft mit Jesus beginnt dieses Herz neu aufzuflackern. Und dann können die beiden nicht anders, und ich finde es so bezeichnend, die beiden können nicht anders. Es ist dunkel, es ist stockfinster, es ist vielleicht sogar gefährlich. Aber die sagen, wir wollten eigentlich hier übernachten. Aber nee, noch in der Nacht heißt es, gehen die beiden zurück nach Jerusalem und müssen allen erzählen, was sie erlebt haben. Dieses Feuer der Leidenschaft hat ausgeschlagen. Sie konnten nicht anders, sie mussten noch in der Nacht zurück. Sie hätten ja auch eine Nacht warten können. Aber nein, sie waren so voller Leidenschaft, dass sie gesagt haben, und ich muss zurück. Alle beide. Die Gemeinschaft mit Jesus entzündet ein Feuer. Ein Feuer, das sich nicht mehr eindämmen ließ. Sie mussten einfach weiter. Und das ist nicht etwas, was nur diesen beiden Jüngern passiert ist. Das finden wir durchweg. Sowohl im Neuen als auch im Alten Testament. Ich habe mal beispielhaft zwei Stellen raus. Die Apostel, als sie schreiben hier, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht anders. Wir müssen damit raus. Und Jeremia im Alten Testament, als er sagt, und wenn, selbst wenn ich sagte, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. Eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Ich muss raus mit diesem Feuer. Das ist eine Eigenschaft Gottes, diese Leidenschaft, die er in uns pflanzt. Wie können wir das heute machen? Wie können wir Gott begegnen? Ich wünschte manchmal, so ein Emmaus-Jünger zu sein und zu laufen. Dann kommt jemand und ich stelle fest, es ist Jesus. Vielleicht passiert dir das auch. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann hängt es meistens nicht an der Methode. Methoden gibt es viele, ein Feuer anzumachen, auch Methode des geistlichen Lebens anzufachen, sondern meistens hängt es daran, dass ich sage, eigentlich will ich mir gar nicht die Zeit nehmen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, hängt es nicht an der, ich wüsste nicht, welche Methode für mich die richtige ist, sondern die eigentliche Frage lautet, möchte ich das eigentlich wirklich? Möchte ich Zeit mit Gott verbringen? Denn da kommen wir nicht dran vorbei. Hier einige Vorschläge, was du tun könntest. Das erste haben wir auch, das zweite kommt gleich, das erste ist Gebet. Zeit im Gebet. Und da gibt es zig Varianten des Gebets. Es muss nicht immer die gleiche sein. Vielleicht ein stiller Ort. Ein stiller Ort, wo du sagst, ich nehme mir eine Stunde im Gebet, in aller Ruhe. Ein Freund von mir, der macht das richtig cool, der geht einmal die Woche in ein Café, so richtig schön öffentlich, stellt sich zwei Kaffee, einen für sich, einen für Gott, stellt ihn hin und dann nutzt er diese halbe Stunde Zeit einfach, um mit Gott zu reden. Er sagt, die Kaffeetasse hilft mir unglaublich, da mein Gegenüber zu sehen und mit ihm zu reden. Finde ich sau cool. Gebetsspaziergänge, auch eine tolle Gelegenheit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wenn du sagst, ich blühe auf in der Natur, dann nimm dir eine Stunde und lauf und rede mit Gott. Oder ein Wochenende im Kloster. Es gibt Klöster, die bieten es an, da kann man hinfahren und zu sagen, hey, ich will mal ein Wochenende hier verbringen. Es gibt auch Schweigeklöster, da redet man nicht ein Wochenende lang und hat Zeit im Wort und im Gebet dort zu sein. Ich habe das mal gemacht für ein Wochenende, eine recht coole Erfahrung. Das Zweite, wie wir unser Feuer anfachen können, ist, studiere das Wort. Wir haben es gehört. Studiere das Wort, meditiere darüber, denke darüber nach. Es gibt die Möglichkeit, so Flächen zu lesen, so 5, 6 Kapitel, das ist auch eine Möglichkeit, das ist auch mal gut. Aber um Gottes Wort wirken zu lassen, empfehle ich, nimm dir wenig Verse. 2, 1 Vers. Und denk darüber nach, was möchtest du mir darüber sagen, Gott? Meditiere darüber betend, Gott, was willst du mir heute sagen? Denn dieses Wort Gottes ist nicht einfach nur ein Buch, nicht nur einfach nur Text. Es heißt hier richtig schön in Jeremia, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer? Spricht der Herr und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Dieses Wort ist mächtig, wenn wir zulassen, dass es zu uns spricht. Das Dritte, um unser Feuer anzufachen, ist, bete Gott an. Ich habe mir ein Experiment überlegt. Anbetung unterscheidet sich von unserem Abendgebet. Anbetung ist was ganz anderes, wie schenkt, dass meine Kinder allen gut geht und ich heute Nacht gut schlafen kann. Das ist was ganz anderes. Anbetung bedeutet, ich bete Gott für das an, was er ist. Das Experiment bedeutet, wenn du möchtest, das auszuprobieren, lade ich dich ein. Mach das zu Hause. Nimm eine Körperhaltung ein, die eine anbetende Körperhaltung ist. Und dann verbiete ich dir 2 Worte. Bitte und danke. Und dann rede mit Gott. Wer es länger als 5 Minuten aushält, hat eine Anbetung hinbekommen. Anbetung bedeutet nicht, Gott meine Bitten vorzutragen und ihm alles Danke zu sagen, sondern Anbetung bedeutet, ihn für das zu ehren, für was er ist. Übrigens auch das, was wir in der Bibel ganz oft finden. Beschreibe sein Wesen, wie er ist. Oder auch eine super Form ist, die Namen Gottes durch als Anbetung zu nehmen und vor ihn zu halten. Herr, wie groß bist du? Eine 4. Möglichkeit ist Lobpreis. Wenn du jemand bist, den Lobpreis anfacht, wie so pusten, dann ist das eine super geniale Gelegenheit. Singe nicht für dich, sondern für ihn. Bete zu ihm, singe zu ihm. Das waren Beispiele jetzt für Gemeinschaft mit Jesus selbst. Der 2. Punkt ist Gemeinschaft mit anderen Christen. Wenn ich hier so ein gut brennendes Feuer habe, was ist die beste Möglichkeit, wenn ich kein Wasser habe, um das Feuer auszukriegen? Mal wieder die Frage hier an die Pfadfinder. Ja, gut, wenn ich aber nichts zum Ersticken habe, was könnte ich machen? Austreten wäre auch eine Möglichkeit, ja, ist auch nicht schlecht. Was der Pfadfinder tun wird, ist, er wird das Feuer auseinanderziehen. So ein bisschen, wahrscheinlich nicht mit den Füßen, aber einfach auseinanderziehen. Das Feuer wird von selber ausgehen. Weil, wenn diese einzelnen Stecken nicht mehr zusammen sind, dann können sie sich nicht mehr gegenseitig anfeuern. Der Glutpunkt wird auseinandergenommen, die Hitze sinkt, insgesamt geht es runter und das Ganze geht relativ schnell aus. Danach kann man noch Wasser drüber kippen. Aber die beste Methode, ein Feuer auszubekommen, ist eigentlich, das Ganze auseinanderzunehmen. Die Stecken brauchen einander, um eine wirkliche Flamme am Leben zu halten. Und genauso ist es auch mit unserem Glaubensfeuer, unserem Lebensfeuer im Glauben. Wir sind dazu geschaffen, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft miteinander zu haben. Und wir brauchen einander, wie das Feuer die Stecken einander braucht. Einzeln, als einzelner Stecken, werden wir ausgehen. Und wenn wir Gemeinschaft haben, umgekehrt, dann ist es etwas Lebensspendendes, etwas, das Feuer anfacht. Allerdings ist es wichtig, wenn man so ein Feuer wieder zusammenschiebt, dass man es nicht einfach nur zusammenschiebt, sondern an dem Ende, wo die Hitze ist. Wenn ich jetzt also umdrehe und jetzt sage, hey, ich nehme das kalte Ende und tue alle kalten Enden zusammen, dann wird es in der Mitte auch nicht brennen. Sondern ich muss es am Glutpunkt zusammenführen. Dort, wo die ganze Hitze drin steckt. Und dann kann ich noch leicht pusten und habe ratzfatz eine Flamme. So ist es auch bei uns Christen. Wenn wir Christen an unserem Glutpunkt zusammenkommen, Gemeinschaft haben, nicht einfach nur zusammensitzen, man kann schon auch zusammensitzen, aber das muss nicht unbedingt was bringen. Wir müssen am Glutpunkt zusammenkommen, dann kann dieses Feuer neu angefacht werden. Dann reicht es auch, wenn mehrere nur glimmende Christen zusammenkommen. Dieses Feuer kann angefacht werden, wenn sie am Glutpunkt zusammenkommen. Und dieser Glutpunkt, der ist und bleibt Jesus Christus. In der Gemeinschaft in Jesus Christus, in dem Willen und dem unserem Verlangen danach, ihm ähnlicher zu werden, einen Christus-Charakter zu bekommen. Das ist unser Glutpunkt. Wie sieht das konkret aus? Zum einen, wir haben den Gottesdienst. Das ist die einfachste Variante. Ja, wir treffen uns im Gottesdienst, um uns gemeinsam in die Gemeinschaft zu begeben und die Anbetung unter sein Wort zu stellen, Gott anzubeten und zu loben und gemeinsam zu beten. Noch intensiver kann das manchmal auch in Kleingruppen und Hauskreisen geschehen, aber das geschieht nur dann, wenn wir den Glutpunkt zusammenbringen. Manche Hauskreise neigen dazu, über alles Mögliche zu reden, aber nicht darum, wie es ihrem Jesuscharakter geht. Und sie kommen nicht dazu, ein Feuer anzufachen im Hauskreis oder auch in der Kleingruppe, weil der Glutpunkt der falsche ist. Vielleicht haben sie Angst, sich zu verbrennen, wenn sie die Glut der anderen mitbekämen. Ein drittes, vielleicht so eine Fernbeziehung der Gemeinschaft, gute Bücher lesen. Es gibt richtig gute Bücher, ich lese auch gerade eins, die unglaublich motivierend sind. Glaubensbücher, Biografien, Hilfen zum Glauben. Tut das, das ist eine richtig tolle Möglichkeit. Mich facht das an im Glauben. Das vierte, gemeinsamer Lobpreis. Gemeinsame Zeiten der Anbetung, zusammenkommen. Wenn das deine Fähigkeit ist, deine Möglichkeit, das, was dich belebt, das, was dir Leidenschaft einhaucht, mach das. Such dir Leute und betet gemeinsam Gott an. Und das fünfte, Gebetsgemeinschaft. Wenn wir zum Gebetsfrühstück 200 Leute sind, das wäre doch genial. Geht der Hefezopf aus. Nein, Gebetsgemeinschaft, kommt zusammen. Gebetsfrühstücke, Gebetsgemeinschaft. Wir haben donnerstags die Möglichkeit, zum Gebet morgens zu kommen. Einmal im Monat, mittwochs haben wir auch Gebet. Oder trefft euch in kleineren Gruppen. Zu zweit, zu dritt, zu viert und betet miteinander. Gemeinsam für Gottes Anliegen zu kämpfen, facht das Feuer der Leidenschaft an. Das dritte, um das Feuer anzufachen, gehe neue Glaubensschritte. Womöglich braucht dein Feuer Nachschub. Ich habe noch mehr Holz dabei. Vielleicht brauchst du neues Holz für dein Feuer. Dinge, die du noch nicht ausprobiert hast. Vielleicht ist es dran, neue Glaubenswagnisse einzugehen. Neu dich in die Abhängigkeit Gottes zu begeben. Bitte Gott darum, dass er dir was zeigt. Und geh aktiv auf die Suche nach neuen Dingen. Vielleicht ist was ganz Neues für dich, einen Nachbarn, den du nicht leiden kannst, hinzugehen und sagen, ich vergebe dir. Einen Nachbarn in den Gottesdienst einladen. Ein evangelistischer Straßeneinsatz, na, das würde ich nie machen, aber wir haben mal was Neues. Eine Fortbildung, es gibt so gute Fortbildungen zur Seelsorge, zur Evangeliumverkündigung, wie mache ich das? Zum Lobpreis. Ein Wochenende im Kloster, wer noch nicht im Kloster war, auch eine tolle Erfahrung. Probiert neue Dinge aus, legt einen Scheit nach. Wenn das Feuer ausgeht, leg einen Scheit nach. Oder engagier dich in einem nichtchristlichen Verein, um Kontakte zu knüpfen. Was auch immer. Die Methode ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass du dein Feuer am Leben hältst, dass du es anfachst, einen Scheit nachlegst und dich nicht damit zufrieden gibst, zu sagen, ja, die Glut reicht mir eigentlich. Und der letzte Punkt, ein kurzer Punkt, um das Feuer am Leben zu bekommen und weiterzumachen, komm ins Gespräch mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder im Bild gesprochen, geh Bäume fällen. Es stehen genug Bäume herum. Meine Frau meinte, oh, das klingt aber ganz schön martialisch, jetzt so Bäume fällen. Dann habe ich aber gesagt, wisst ihr, Jesus sagt, geht Menschen fischen. Und wenn man den Fischerberuf kennt, dann weiß man, das ist auch martialisch. Geht Bäume fällen. Bäume fällen, es gibt genug Menschen, die Jesus brauchen. Wisst ihr, was spannend ist? Es ist unglaublich herausfordernd, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Jesus nicht kennen. Aber es ist eine der schönsten, eine der tollsten Erfahrungen, die ihr machen könnt. Es motiviert unglaublich, wenn Menschen Fragen stellen, die du dir nicht selber zu trauen stellst, Fragen stellen, dich hinterfragen, deinen Glauben hinterfragen, dann beginnt dein Leben, dein Glaubensleben auf einer ganz neuen Welle zu atmen. Und du bekommst eine neue Leidenschaft. Es entflammt uns neu. Das ist so schön und so genial zu sehen, wenn Menschen Wege, Schritte mit Jesus gehen. Und natürlich kann es sein, dass so ein junger, frisch gefällter Baum, dass der erstmal getrocknet werden muss. Vielleicht, wenn du ihn gleich drauflegst, dann qualmt es, dann stinkt es, dann raucht es. Aber wenn der trocken ist, wird es dein Feuer anfachen. Und egal, ob der nass oder trocken ist, wenn der in die Flamme kommt, der wird dein Feuer anfachen. Wir haben uns jetzt anhand von diesem Bild, von diesem Feuer, drei Dinge angeguckt, wie wir unser Glaubensleben anfachen können. Und ich kann es nur nochmal sagen, die Methode ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir unser Glaubensfeuer anfachen. Bleib dran an deinem Glaubensfeuer. Zündle damit, wenn du es noch nicht tust. Fach es an in der Gemeinschaft direkt mit Jesus, in der Gemeinschaft mit Christen, mit anderen und im Wagnis neuer Glaubensschritte. Und gib Bäume fällen. Amen.